Der Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Eine Skizze der Aufarbeitung.
Bergisch Gladbach im Weizenfeld, 11, Montag, 21. Oktober 2019.
Polizeieinsatz im Wohngebiet. Beamte der Kripo Bergisch Gladbach durchsuchen das Haus der Familie L. Noch haben die Ermittler keine Ahnung, dass sie in diesem Haus Hinweise auf das bislang wohl größte Netz von Pädophilen in Deutschland stoßen werden. Die Beamten finden Telefone und Datenspeicher. Einen Tag später kommen sie wieder, nehmen den 43-jährigen Koch und Familienvater Jörg L. fest. Er wird die Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach.
Köln, Polizeipräsidium, 31. Oktober 2019.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu unserer heutigen Pressekonferenz hier im Polizeipräsidium herzlich begrüßen. Heute berichten wir über ein Verfahren wegen des Verdachts von schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Schriften. Über die Hintergründe werden Sie nun Polizeipräsident Uwe Jakob, der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln und der Leiter der Kriminalpolizei Klaus-Stefan Becker informieren.
Es ist die erste Pressekonferenz. Der Kölner Kripo-Chef Klaus-Stefan Becker erklärt, Hinweise auf den Verdächtigen Jörg L. hatte die Polizei in Bergisch Gladbach schon länger.
Die Staatsanwaltschaft Köln hat der Polizei in Bergisch Gladbach Mitte September, um genau zu sein, am 12. September die Ermittlungsakten mit dem darin befindlichen Durchsuchungsbeschluss übersandt, mit dem Auftrag, diesen Beschluss zu vollstrecken. Die Polizei in Bergisch Gladbach hat dann zunächst mal das Umfeld des Tatverdächtigen aufgeklärt, der bislang im Übrigen polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war.
Die Aufklärung der Polizei ergibt, so der Leiter der Kölner Kriminalpolizei, die Familie ist im Urlaub. Wann die Kripo Bergisch Gladbach das erste Mal bei Jörg L. klingelte, ist unklar. Fest steht, es dauert 5,5 Wochen, bis der Durchsuchungsbeschluss umgesetzt wird. Bei diesem anfänglich überschaubaren Ermittlungstempo wird es nicht bleiben. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse. Am 22. Oktober, einen Tag nach den Durchsuchungen also, wird Jörg L. festgenommen. Fast täglich kommen jetzt weitere Verdächtige ans Licht.
Zum einen im Bereich Wesel, zum zweiten im Bereich Wiesbaden und zum dritten im Bereich Langenfeld. So, die jetzt offenbar werdende Komplexität der Ermittlungen hat dann letztlich dazu Veranlassung gegeben, dass dieses Verfahren durch das Polizeipräsidium Köln, wir sind einfach ein bisschen größer als die Kripo Bergisch Gladbach, übernommen wird.
Die BAO Berg, die besondere Aufbauorganisation der Polizei, wird gegründet. In der Spitze werden in dieser SOKO etwa 350 Frauen und Männer Jagd auf die Täter machen und vor allem versuchen, Opfer zu finden.
Köln, Polizeipräsidium, Anfang November 2019.
Wieder ist die Presse eingeladen. Noch immer sind die Dimensionen des Komplexes unklar. Aber die Ermittler haben dunkle Vorahnungen, Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob.
Es ist im Prinzip das eingetreten, wo wir alle gehofft haben, dass es nicht eintreten wird, dass nämlich tatsächlich noch weiterer sexueller Missbrauch an Kindern in massivster Form vorgenommen wird. Und das, Sie haben gerade Herrn Bremer gehört, bisher mit dem Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dafür Einsatzabschnitte in den jeweiligen Kriminalhauptstellen gebildet. Zurzeit sind das die Kriminalhauptstellen Duisburg, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach und Mönchengladbach und Krefeld. In all diesen Kriminalhauptstellen wird nach Weisung der Polizei Köln standardmäßig der Tatort abgearbeitet und werden die Ermittlungshandlungen durchgeführt.
Später wird ein Ermittler sagen, stellen Sie sich einen Schwarm vor. Sie tauchen ein und erst nach und nach entdecken Sie die Konturen um sich herum. Zum ersten Mal werden jetzt auch die neuen Datenträgerspürhunde der Polizei eingesetzt. Sie finden unfassbare Mengen an Daten.
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was es bedeutet, diese Dinge auszuwerten. Wir haben allein ein Handy vorliegen. Dort sind 469 sogenannte Chats drauf verzeichnet. Diese 469 Chats bedeuten 113.000 Nachrichten, die auszuwerten sind. Es gibt Chatgruppen, wo es um Pornografie geht. Die haben 1.800 Teilnehmer allein auf diesem Handy. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dieser 1800 Teilnehmer ein Straftäter ist, aber wir müssen natürlich jeden Einzelnen überprüfen, erstmal identifizieren, überprüfen und was steckt jetzt im Detail dahinter. Auf diesem Handy sind über 130.000 Bilder und über 1300 Videos. Ein Auswerter bestätigte mir, wenn er nichts anderes machen würde als dieses Handy auswerten, braucht er 100 Tage nur für dieses Handy. Und das ist nur ein Handy von vielen, vielen Datenträgern, die wir bisher in diesem Verfahren sichergestellt haben.
Was die Ermittler auf den USB-Sticks und Handys finden, macht auch die Hartgesottenen fassungslos.
Wie perfide die Taten im Einzelnen sind, mögen Sie daran erkennen, dass wir umfangreich Sexspielzeug sichergestellt haben, dass wir Fesselmaterial sichergestellt haben, dass wir Liebesbriefe in Kinderhandschrift sichergestellt haben. Ich mache keinen Hehl daraus, das Verfahren ist auch eine besondere Belastung für die ermittelnden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Also ein Verfahren in diesem Umfang haben wir hier zumindest in Köln in dieser Art und Weise noch nicht gehabt.
Düsseldorf, Justizministerium, 30. Juni 2020.
11 Uhr, schönen guten Tag, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße zu dieser Pressekonferenz. Thema wird sein Kindesmissbrauch im Internet. Und wir begrüßen den Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, und Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der ZAK NRW. Bitte schön. Herr Minister, Sie haben das Wort.
Der nordrhein-westfälische Justizminister berichtet anschließend von einem Sumpf, den es trocken zu legen gelte. Die neue Waffe der Justiz dabei, die ZAK, die Zentral- und Anlaufstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft in Köln mit dem Leiter Markus Hartmann.
Meine Damen, meine Herren, die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ist, wie der Name schon sagt, eine justizielle Zentralstelle, die besonders dafür eingerichtet worden ist, sich mit Technikkompetenz und mit modernen digitalen Ermittlungsmethoden herausgehobenen Fällen der digitalen Kriminalität zu widmen. Das heißt, unser Kerngeschäft ist es, sich zu kümmern um Cybersaboteure, um kriminelle Hacker, um Darknet-Drogendealer. Um das erfolgreich tun zu können, haben wir gemeinsam mit den polizeilichen Spezialdienststellen einen umfassenden Werkzeugkasten entwickelt, der Ermittlungstechniken vorsieht, der sie einsetzt und der sie vor allen Dingen rechtskonform ausgestaltet. Und dieser Werkzeugkasten setzt uns in die Lage, auch in technisch komplexen Tatsituationen, etwa im abgeschotteten Darknet, wirkungsvoll Tatverdächtige zu identifizieren und dann auch namhaft zu machen.
Was gegen Kriminelle oder Terroristen hilft, soll nun Kinderschänder im Darknet enttarnen.
Es ist uns mit den Ermittlungstechniken, die eine Cybereinheit anlegt, gelungen, die hinter den eigentlichen Missbrauchstaten stehenden Kommunikations- und Organisationsstrukturen aufzudecken. Die bisher dabei erlangten Erkenntnisse bieten Anlass zu der Annahme, dass wir es mit einem völlig eigenständigen Tatbild des netzkonnexen Kindesmissbrauchs zu tun haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz einige der prägenden Parameter dieses Tatbildes benennen. Erstens, die Beteiligten kommunizieren über Kinder, über jugendpornografische Inhalte, vor allen Dingen aber über fiktive oder reale Missbrauchstaten, und zwar in offenen und nicht offenen, teilweise auch in technisch abgeschotteten Gesprächsformen, insbesondere über Gruppenchats und vor allem über Messenger-Dienste. Zweitens, die Beteiligten sind in einer Community selbst organisiert, mit festen Rollen, mit Hierarchien. Und die einzelnen Chatgruppen erreichen teils mehrere tausend Nutzer.
Was in diesen Chats zu lesen, zu sehen oder zu hören ist, sei fern von Fantasie, sondern bittere Realität.
Ich möchte Ihnen ersparen, wörtlich aus einzelnen Chats zu zitieren, die teils durchaus verstörend sind. Aber damit Sie einen Eindruck haben, dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen. Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigenen Neigungen auszuleben, und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen. Und nicht zuletzt gibt es eine weite Kommunikationsstruktur, bei der einstiegiges Bild- und Videomaterial auch eben von tatsächlich begangenen Taten getauscht wird.
Der eigentliche Satz dieses Tages kommt aber vom Justizminister Peter Biesenbach.
Und was die Ermittlungen der ZAK NRW zutage gefördert hat, ist für mich und vielleicht auch für Sie zugleich zutiefst verstörend. Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß Kindesmissbrauch im Netz hat. Die ZAK NRW ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse nur der Ermittlungsgruppe Berg, Tatkomplex Bergisch Gladbach. Mehr als, und ich hoffe, Sie sitzen, 30.000 unbekannte Tatverdächtige. Lassen Sie mich die Zahl noch einmal wiederholen. Die ZAK ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe Berg, Komplex Bergisch Gladbach, gegen mehr als 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Köln, Polizeipräsidium Sommer 2020.
Keine Pressekonferenz, sondern ein Treffen mit dem Mann, der die Ermittlungen im mittlerweile größten Missbrauchskomplex der deutschen Geschichte führt.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Michael Esser. Ich bin der Leiter der BAO Berg. Im normalen Leben bin ich Leiter Staatsschutz hier im PP Köln und führe seit November die Ermittlungen im Fall Bergisch Gladbach. Also es ist sicherlich besonders, dass wir enorme Datenmengen haben, die wir auf dann überschaubar wenigen Datenträgern noch sicherstellen. Aber auch die Art und Weise, dass wir hier Täter haben, die doch interagiert haben, die teilweise auch ihre Opfer mitgenommen haben zu anderen Tätern und dort auch die Kinder dann angeboten und ausgetauscht haben. Das ist schon besonders und dann auch in Teilen die Art und Weise, wie die Opfer missbraucht worden sind, bis hin zu der Tatsache, dass wir Opfer haben, die im Babyalter sind. Von 3 Monaten an aufwärts haben wir geschädigte Kinder identifizieren können.
Dieses Identifizieren ist nicht nur eine kriminalistische Herausforderung, sondern auch eine menschlich sehr belastende.
Ja, es ist so, dass uns Maschinen nur kaum weiterhelfen können. Also es gibt durchaus Möglichkeiten mit moderner Technik im LKA Doppelungen von Bildern und Videos zu erkennen. Aber in der Konsequenz müssen die Dinge, die übrig bleiben, durch einen Menschen betrachtet werden und bewertet werden. Das ist schon sehr belastend, weil da auch eine Tonspur in der Regel dabei ist. Und da können Sie sich selber vorstellen, was da doch auch für Töne drauf sind, die einem schon an die Nieren gehen können. Aber genauso schlimm ist die Auswertung von schriftlichen Textformaten in Chats zum Beispiel, wo dann Praktiken beschrieben werden, Fantasien beschrieben werden, die doch sehr belastend sind und da muss man einen Weg finden, damit umzugehen.
Wie kann dieser Weg aussehen? Was sagen Menschen, die Opfer von Missbrauch wurden? Oder wie verhält sich der Angeklagte vor Gericht? Das sind die Themen in den nächsten Folgen unseres neuen Podcasts.